Herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen zu unserer Doppelfolge über die Beatles. In der nächsten Folge erscheint auch schon der zweite Teil. Und jetzt geht's los.
Na gut. Ja, ich freue mich, dass wir endlich mal über die Beatles sprechen. Das ist eigentlich ein Thema, was total auf der Hand liegt. Also einerseits ist es so ein bisschen so basic. Andererseits ist es halt was, wenn wir können halt beide auf jeden Fall was dazu sagen. Also wir sind beide schon auch sehr Beatles sozialisiert. Wobei ich glaube, dass jeder irgendwie eine Geschichte hat, die mit den Beatles zusammenhängt. Also jeder, der sich irgendwie für Musik interessiert, hat früher oder später irgendwann mal die Beatles gehört, oder?
Also ich kann es mir kaum vorstellen, dass wenn man sagt, ich höre gern Musik oder ich bin womöglich ein Musikfreak, also wenn man jetzt einen Tag ein, auch aus Radio hört, dann kann man jetzt vielleicht, hat man jetzt nicht so viel damit zu tun, aber jeder, der irgendwie sich ein bisschen für Musik interessiert, hat, glaube ich, irgendwie auch irgendwie zumindest eine Meinung zu den Beatles, sage ich mal. Man muss ja nicht, vielleicht liebt sie nicht jeder, ne? Aber ja.
Und wenn es so ist, dass man halt dieses, dass man es halt ablehnt, dieses Populäre, und wenn man halt sich halt so irgendwie so mehr so avantgardistisch unterwegs sieht oder so und dann halt die Beatles so verpönt findet, ne?
Ja, oder ich würde auch fast mal behaupten, das ist auch so eine Generationssache, da wir ja noch die Kinder der Leute sind, die die Beatles miterlebt haben, die Leute, die jetzt Teenager sind, da fährt gerade ein Krankenwagen vorbei, die Leute, die jetzt Teenager sind, die haben da, glaube ich, null Bezug zu. Also da würde ich das jetzt auch keinem jetzt direkt übel nehmen. Das sind so die Leute, die dann denken so, wer ist denn dieser Paul McCartney, der da bei Kanye West gefeatured wird?
Ja, stimmt, stimmt.
Das, wobei ich mich das manchmal auch frage, wer ist denn dieser Paul McCartney?
Ich finde ja auch bei diesem Carpool-Karaoke, wo er mitgespielt hat, der sah da irgendwie so alt und eingefallen aus. Ich habe mich richtig erschreckt.
Der sieht immer so ein bisschen aus wie eine alte Dame.
Ja.
den Witz haben sie früher bei der Daily Show schon gemacht, noch zu Jon Stewarts Zeiten. Da haben sie immer ein Bild von Angela Lansbury gezeigt und dann gesagt, Paul McCartney. Und wenn sie von Angela Lansbury gesprochen haben, das ist die Darstellerin aus Mord ist ihr Hobby, haben sie dann immer ein Bild von Paul McCartney gezeigt.
Ja, naja.
Ja, aber mein Gott, Paul McCartney, ich finde, der hat immer noch so diesen, wir schweifen schon wieder ab, aber der hat immer noch so diesen fast schon knabenhaften Charme, finde ich. Der kommt immer noch, also auch in diesem Carpool Karaoke kommt er so sympathisch rüber. Und ich finde, der Mann ist ja auch, wie alt ist der jetzt? Mitte 70?
Ja, schon über 70, ne?
Ja, also insofern darf er auch ruhig alt aussehen.
Die Leute, die heute 16 sind, deren Eltern sind nicht mehr unbedingt mit den Beatles irgendwie sozialisiert worden, so wie unsere Eltern, die haben sich ja die Alben oder die Platten gekauft, als die erschienen sind. So, ne? Und das, da sind wir echt in einer ziemlich interessanten historischen Position hat, dass wir quasi die Möglichkeit hatten, dann in unseren Plattenschränken zu gucken. Und das war bei mir, also wenn ich jetzt so überlege, das Sergeant Pepper und das Weiße Album, wobei mein Vater mir auch irgendwann mal erzählt hat, dass er als irgendwann als er studiert hat, glaube ich, sehr viele von seinen Schallplatten verkauft hat. Ich glaube auch in so einem Akt der Rebellion oder er will jetzt nicht mehr so Beatles oder so. Und er hatte sehr viele Beatles und Stones Platten, die er aber jetzt nicht mehr hat. Das fand ich dann sehr, sehr schade. Und dann gab es irgendwann so den Moment, dass wir so in der Familie Weihnachten gefeiert haben und dann quasi mein Vater so für alle so die komplette Beatles-Diskografie in so einer Box besorgt hat. Das war irgendwie ein Angebot, ich weiß nicht, bei 2001 oder so günstig alle Alben, so, ich glaube, das war so die, die sind relativ früh auf CD erschienen. Ich glaube, also das muss so Mitte der 90er gewesen sein, irgendwie 95, 96. Und ich glaube, die Alben haben den Stand so von 1988. So da, also so, so vom Sound her und so, bevor so diese, es gibt ja inzwischen so, ich glaube, ein oder zwei Phasen, wo auch Remasters und Mono-Remixes und so gemacht waren. Das waren einfach so die Platten, wie sie halt
also in schlechtem Stereo gemischt, ne?
Und im Recht, unremastered, einfach so auf der Qualität der Platten irgendwie digitalisiert schon, aber nicht großartig. Und das merkt man teilweise auch, zum Beispiel beim weißen Album und so, das klingt halt schon ziemlich flach. Und du hast halt diesen Effekt, den du auch bei den Stereo-Platten hast von Sgt. Pepper vor allem, dass man halt so, dass so der Sound so links, rechts ausgesteuert ist, dass du halt so mit dem, dass du hin und her regeln kannst und dass du verschiedene Spuren.
Was ja, dass teilweise auch die Spuren komplett in die eine Seite gelegt sind. Also genau, teilweise die Vocals nur links hast, Bass und Schlagzeug sind auf der anderen Seite. Das ist auch bei allen, zumindest den Aufnahmen, die ich kenne, allen digitalen Versionen von den Doors so. Da ist mir das auch, weil die Doors habe ich sehr viel gehört als Teenager und hatte da so eine Phase. Und da war das auch so, dass man quasi Orgel und ich weiß nicht, irgendwie, es war so, dass die wirklich die Instrumente gesplittet waren, Song für Song. Und das war so ziemlich, da haben wir gedacht, da macht doch lieber eine Mono-Mischung als sowas. Das bringt überhaupt nichts. Das
heißt, also ein Fake-Stereo. Aber halt cool, wenn man irgendwie remixen will, wenn dann so die Vocalspuren total isoliert sind, das ist natürlich charmant auch.
Stimmt, also man könnte theoretisch immer seinen eigenen Remix schon damit machen, indem man einfach nur die eine Seite hört. Mhm. Ja, dann man kann es leichter isolieren, das ist richtig. Naja, aber ich glaube auch, dass ist einerseits das, also das ist das, was mir hauptsächlich auffällt, wenn ich in Anführungsstrichen schlechte Beatles-Stereo-Mixe höre. Das einerseits, aber ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, teilweise sind diese Stereo-Mixes auch irgendwie von schon bereits verarbeiteten Bändern gemacht worden und nicht von den Originalbändern. So, also das hat auch damit zu tun, wie das entstanden ist, glaube ich, dass der Sound teilweise so schlecht ist. Ich habe mich immer gefragt, so, warum, wie kommt das eigentlich so, dass Stereo, also frühes Stereo so schlecht ist, aber ich, also es hat auch viel damit zu tun, einfach, dass das nicht mit, also dass noch keiner das gesehen hat als Möglichkeit, hey, wir machen jetzt Musik für Stereo, sondern wir haben überlegt, so, wir haben jetzt die Möglichkeit, jetzt gucken wir, wie wir unsere Musik da irgendwie drauf verteilen. Also das war ja Anfang der 60er Jahre, hat man ja noch gar nicht mit Stereo hat man sich noch gar nicht Gedanken so gemacht, dass man aufgenommen hat. Mhm. Ja, bei mir war es ähnlich, also beziehungsweise eigentlich nochmal ein bisschen anders, weil meine Beatles Geschichte hat wenig mit den richtigen Alben zu tun. Die habe ich erst relativ spät kennengelernt, was jetzt wie wo zusammengehört auf Alben, weil mein Vater war, glaube ich, tendenziell eher ein Stones-Fan als ein Beatles-Fan, hatte aber auch zumindest auch, also einiges an Singles auf Schallplatten. Und ich erinnere mich schon als Kind in der Hand gehabt zu haben, und jetzt mittlerweile steht die bei mir im Regal, die blaue Compilation von 67 bis 70, so die eher psychedelischere Phase umfasst. Und mein Vater hat auch so eine Compilation mit so Frühsachen. Aber der entscheidende Punkt war, als wir dann irgendwann Ende der 80er haben wir oder Anfang der 90er haben wir einen CD-Player bekommen, und dann hat sich mein Vater irgendwann dann das rote Compilation-Album, das von 60 bis 67 abdeckt, und so ein bisschen noch die Revolver mit drauf hat. Das war dann das, was mein richtiger Einstieg war in die Beatles, weil da habe ich mal schnell, als ich meine, wie alt war ich da? Ich erinnere mich noch, das war so eine dicke Doppel-CD-Hülle, weißt du, die, wie auch die Queens Best-of-Alben dann auf Doppel-CD erschienen sind, die dann so diese richtig, die auch so dick waren wie zwei CDs, und so war, da war dann halt auch das, ist das hier With the Beatles Cover oder welches Cover, welches Foto haben sie da wieder verwendet, ne? Das, wo sie da in dem an dem Geländer stehen, ist das nicht bei der Plattenfirma, bei EMI oder so? Und
das ist das Cover von Please Please Me.
Please Please Me.
Was sie dann mit dem Abstand von irgendwie knapp 7 Jahren nachstellen.
So. Das haben die dann nachträglich nochmal nachgestellt. Ist später.
Das hätte das eigentlich das Cover sein sollen für Get Back.
Richtig, genau. Habe ich auch schon gelesen mittlerweile von dem Album, das dann später Let It Be geworden ist. Also, ja gut, aber anyway, also ich habe eben dann habe ich das halt relativ viel rauf und runter gehört und so für meine frühmusikalische, weiß ich nicht, Entwicklung war das irgendwie perfekt. Die frühen Beatles mit ihrer sehr, sehr starken, wie melodisch das ist, die einfachen Texte, die das Yeah, Yeah, Yeah eben, ne? Also das ist viel hängen geblieben. Und dann habe ich aber ganz lange dann die Beatles unter dem abgespeichert gehabt, unter diesem mehrstimmigen Gesang. Und für mich war auch nicht unterscheidbar, wer singt jetzt welches Lied. Das war für mich einfach die Beatles. Mhm. Das ist lustig. Das hat irgendwie eine ganze Weile gedauert, bis ich dann mal raus hatte, ah ja, das ist ein McCartney-Song, das ist ein Lennon-Song. Und ist ja auch oft so, dass obwohl alles Lennon-McCartney ist, einfach auch viele Songs einfach ganz klar zuordnenbar ist. So, Yesterday ist ein McCartney-Song und Strawberry Fields Forever ist Lennon, Penny Lane ist McCartney und so, ne? Also das ist so, also dass das teilweise einfach jetzt nicht nur daran, wer es singt, sondern aber auch einfach so, dass es einfach nachvollziehbar ist, wer hat jetzt tatsächlich das Lied jetzt eigentlich geschrieben, auch wenn beide sich immer den Credit teilen. Ja, aber worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall habe ich ich weiß gar nicht genau, wann ich das erste Mal ein Beatles-Album bewusst gehört habe. Dann irgendwann später hatte ich den als MP3s so und dann habe ich dann auch mal eher gezielt geguckt, so dass ich lass mich überlegen. Aber würdest du denn jetzt sagen, könntest du sagen, was dein Lieblingsalbum von den Beatles ist?
Nee, also ich habe da lange Zeit so Rubber Soul und Revolver gehabt, so als würde ich sagen, das ist so das Herzstück auf jeden Fall.
Das ist auch interessant, weil ich glaube, die Rubber Soul war auch das erste Album, wo die Beatles nicht mehr gecovert haben. Das erste Album, das nur aus, ich glaube sogar fast nur Lennon McCartney Kompositionen hatte. Das habe ich nämlich, weil ich bin nämlich die Alben alle durch, habe ich alle nochmal in der Vorbereitung gehört, in der chronologischen Reihenfolge und dann immer nochmal so ein bisschen Wikipedia quer gelesen, dass eben die Rubber Soul ist dann, glaube ich, echt schon, also die Rubber Soul, ich finde, da merkt man, also da es klingt noch ein bisschen nach, in Anführungsstrichen, frühe Beatles, aber man merkt so ein bisschen, wohin es geht. Es wird ein bisschen komplexer, finde ich, was sie machen. Sie haben auch die Tatsache, dass das Rubber Soul heißt, in Anspielung auf Plastic Soul, also auf diesen Vorwurf, dass weiße Musiker schwarze Musik nachmachen. Ist schon interessant quasi, dass da wird es komplexer halt, ne?
Ja, das ist so ein perfektes Mischalbum auch, weil da so Sachen sind wie Norwegian Wood. Die halt so was völlig, völlig anders sind als das, was sie vorher gemacht haben. Oder sowas wie The Word oder Girl oder In My Life, das hätte genauso gut auch noch auf Help erscheinen können, aber Norwegian Wood eben nicht mehr. So, da merkt man schon so den Unterschied. Und es ist einfach ein Album, weil es ist halt oft so bei den, bei fast allen Beatles-Alben so, dass irgendwie jeder Track geil ist. So. Und das hat man in der Dichte und in der Konzentration finde ich auch bei keiner anderen Band. Das hat man auch nicht bei den Rolling Stones oder bei irgendwie Beach Boys oder Led Zeppelin oder bei diesen ganzen Classic Rock Bands. Da ist es immer so, dass irgendwann so ein Punkt kommt, wo es ermüdend ist. Und das ist bei den Beatles irgendwie nie so. Das finde ich, deswegen schwankt es bei mir auch immer so. Ich kann auch das Debütalbum hören und ich finde jeden Track geil. Ich kann Sgt. Pepper hören und finde es irgendwie geil. Also deswegen schwankt es bei mir auch immer total so, wo mein Schwerpunkt liegt. Wenn ich ein bisschen mehr Lust habe, so mitzugehen, so, dann höre ich die frühen Sachen. Wenn ich auch ein bisschen mal mehr Zeit habe, dann höre ich das weiße Album, weil das einfach auch so lang ist. Ne? Also es ist so für jede Laune was dabei.
Ja, also jetzt ein Lieblingsalbum, das war auch eine relativ provokative Frage, weil ich das nämlich genauso wenig kann. Aber bei mir hat das viel damit zu tun, dass ich eben die so sehr als in diesen Compilations wahrgenommen habe und dadurch ganz andere falsche Schubladen in meinem Kopf gemacht habe. Also wie zum Beispiel, ich denke dann eher so in blauem Album, rotes Album oder so. Und das ist natürlich total gaga. Vor allen Dingen da die Revolver, wo es ja nur wirklich jetzt anfängt mit den krass psychedelischen Sachen, Oder ich erinnere mich auch noch, das ist noch gar nichts, das war in diesem Jahrtausend, dass ich Taxman zum ersten Mal gehört habe. Und als ich das gehört habe, wie das, was das so für fast so, also ich finde, das klingt fast wie ein Big Beat-Stück, also wenn man das hört. Also so, das ist, also ich finde, da merkt man also so richtig, da geht's jetzt komplett anders los. Aber da ist halt gleichzeitig dann auch noch sowas drauf wie, lass mich nicht lügen, ich will nichts Falsches behaupten, was auf der Revolver drauf ist. Dass da zum Beispiel noch Yellow Submarine drauf ist. Und Yellow Submarine war einer der Songs wiederum, die ich kenne ich noch vom vom roten Album, also von der von der Compilation. Und da ist dann und das ist halt eben auch so ein, also ich finde, der Song fällt da, glaube ich, auch ein bisschen raus, wenn ich überlege, dass es da irgendwie Here, There, Everywhere oder Tomorrow Never Knows drauf ist auf dem Album, ne? Also die so komplett abgedreht sind, soundmäßig. Ja, also deswegen, aber ich glaube, also Elena Rigby und Yellow Submarine sind, glaube ich, auf dem roten Doppelalbum drauf gewesen. Und und ansonsten weiß ich nicht mehr genau, was da noch von dem Album halt da noch drauf war. Aber eben nämlich nicht Taxman, Tomorrow Never Knows und so. Ne? Also, ja. Und ansonsten habe ich, glaube ich, noch am ehesten ein starke Beziehung, so glaube ich, zu Abbey Road. Weil das habe ich später relativ viel gehört und dann gerade halt so in den letzten Teil halt mit dem Medley, ne? Also also gerade auch so in dem Bewusstsein, also das war dann halt eben quasi schon, da war das so aufgeladen durch den ganzen Metakram, dass ich zum Beispiel wusste, okay, das ist das eigentlich letzte Album der Beatles, weil Let It Be ja eben Ergebnis von den Sessions davor war und das hier ist dann das tatsächlich zuerst geklappt hat, bevor dann Let It Be fertig produziert war und die Band dann eigentlich schon nicht mehr bestand, als es rauskam. Und dann halt eben auch, abgesehen von dem kleinen, von der kleinen Vignette Her Majesty, ist halt eben auch das Stück, das letzte Stück The End, finde ich auch ein schöner Endpunkt für die Beatles und das einzige Drum-Solo, das Ringo Starr hat jemals spielen dürfen bei den Beatles, ist da ja drin. Und das finde ich irgendwie einfach auch eine schöne Message mit dem in the end, the love you give is equal to the love you take. Also das ist so, finde ich einfach sehr, sehr schön. Dann habe ich bei dem Album auch nochmal konkret den Bezug, dass ich auch es gibt ja dieses Coveralbum von Booker T and the MGs, McLemore Avenue, da haben die ja das komplette Album Abbey Road, noch im gleichen Jahr, als das rauskam, haben die das dann in Memphis im Studio von Stax Records auf der McLemore Avenue komplett nachgespielt und haben dann auch ein Cover gemacht, wo sie über die Straße gehen. Das ist halt so ein überwiegend instrumental, viel Orgel, weil es halt Booker T ist, und aber sehr funky, sehr cool produzierte Coverversion, finde ich. Kann ich nur empfehlen, übrigens. Ja.
Was bei mir immer so ein bisschen auch noch die Sache ist auch, also dadurch, dass ich halt wirklich so diese klassische Diskografie einfach ab irgendeinem Zeitpunkt verfügbar hatte, habe ich auch nur die gehört. Das heißt, zum Beispiel dieses rote Album habe ich erst relativ spät, das habe ich mir, glaube ich, dann irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Auch das Album Magical Mystery Tour war da nicht dabei.
Das ist ja weil das als
EP eher zählt.
Genau, das ist kein richtiges Album eigentlich.
Wo auch ein paar Stücke drauf sind, die sonst nirgends sind. Und es gibt ja einen Haufen Singles, die auf keinem einzigen Album erschienen sind. Und da habe ich irgendwann auch mal auf einem und das ist so ein bisschen so mein heimliches oder mein vielleicht so mein Lieblingslied, weil es auch so ein Extra-Status hat, weil ich es auch relativ spät erst entdeckt habe, dadurch, dass es nicht auf den Alben drauf ist, ist Rain. Rain, glaube ich, mit der B-Seite Paperback Writer. Das auch auf keinem Album drauf ist. Und das ist einfach so schön, wenn man dann so Songs entdeckt oder so Songs hat, die einfach dann auch so für sich alleine stehen, wo man noch so ein bisschen auch dieses ganze Verständnis merkt, Songs für sich selbst einfach zu machen, für die Single. So. Und dann gar nicht mehr dieses, dass die dann gar nicht mehr interessant sind für eine Albumveröffentlichung, weil man einfach sagt, so, wir haben das jetzt als Ziel gemacht, klar, wenn wir jetzt ein Album machen, dann wollen die Leute doch was Neues hören, die wollen doch nicht die Single nochmal hören. So. Hm. Das finde ich einfach super cool.
Ja, Hey Jude ist doch auch eine Non-Album-Single, oder?
Genau, Hey Jude ist auch nirgendwo auf einem
wurde dann später eben dann auch auf dieses blaue.
Ich habe aber irgendwie so eine Playlist bei iTunes gemacht, aber ich finde die nicht mehr oder die ist irgendwie verschwunden. Ich glaube, das war so, sind echt so 10, 15 Stücke gewesen. Zum Beispiel gab es dann auch irgendwann diese Compilation One mit allen Nummer 1 Hits, was auch Wahnsinn ist. Ich glaube, 27 Tracks drauf sind. Das ist so 2001 oder 1999 oder so erschienen. Muss ich mir vorstellen, halt alles Nummer 1 Hits sind. Die packen eine ganze CD damit voll.
Ja, das war meine erste eigene Beatles-CD übrigens. Die habe ich mir zu Weihnachten schenken lassen, als sie rauskam. Ja. Und ja. Da war ich dann irgendwie noch nicht so richtig glücklich mit, dann, aber ich habe mich schon gefreut, weil das so, weil ich dann einmal so die Verbindung hatte zwischen den Sachen, die ich kenne, also den roten und den blauen, in Anführungsstrichen. Aber habe mich dann aber auch über manche Sachen gefragt, so wie, warum ist jetzt sowas wie Ballad of John and Yoko oder so, oder The Long and Winding Road fand ich damals auch nicht, als ich irgendwie 18 war, nicht so geil. Aber mir fällt zum Thema komische Compilations noch was ein. Hast du denn auch mal das Remix-Album gehört, Love? Sagt dir das was?
Ich glaube nicht.
Das ist gut. Ich finde das gut. Es ist ist das quasi der Soundtrack zu einer Show von Cirque du Soleil.
Mhm.
Und das wurde, Moment, ich suche es noch, 2006 veröffentlicht. Und das ist remixed von George Martin und Giles Martin, mhm, seinem Sohn. Und da haben die halt eben teilweise auch so Bastard-Pop-mäßig zwei verschiedene Stücke zusammengemixt. Und dann auch sowas, also da ist zum Beispiel eine Version von Get Back drin, die anfängt mit dem Akkord von Hard Day's Night, dann die Drums von The End hat und dann geht das über in Get Back. Und also es ist wirklich, es ist hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist interessant. Und es ist auch so ein, genau, und was so Bastard-Pop-mäßig ist, dass Within You, Without You und Tomorrow Never Knows haben sie ineinander gemixt. Und ja, also muss man sich einfach mal anhören. Ist auf Spotify.
Ja, ich habe diese Cirque du Soleil Show, das habe ich wohl mitbekommen. Aber ich habe mir das Album nie angehört, ehrlich gesagt. Nee. So dieses Let It Be Naked, das habe ich noch. Das habe ich mir, glaube ich, mal ausgeliehen. Das fand ich aber auch dann jetzt nicht so spannend.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau.
Also ich kenne das mit den ganzen Overdubs und dann halt sind die ja mal weg. Okay, ist ganz nett.
Ja, also es ist halt ohne ein bisschen weniger Brimborium. Das war ja dieser Phil Spector-Mix, der da damals erschienen ist. Aber bei den eher reduzierten Stücken oder jetzt, ich glaube, selbst bei Let It Be habe ich jetzt, finde ich, gar nicht das jetzt so schlimm gefunden beim Titelsong. Also, weil das habe ich jetzt auch noch am frischesten, weil ich nämlich gestern noch die beiden auch so versucht habe, im Vergleich zu hören. Interessanterweise, also wobei sie auch die Tracklist verändert haben. Also ich hätte ja irgendwie fast interessant gefunden, wenn sie es dann unter dem Titel Get Back veröffentlicht hätten. Aber statt Let It Be Naked. Also eigentlich so richtig, also ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass ich sage, das muss man jetzt haben und das ist jetzt so schlimm, weil ich finde, das gehört irgendwie auch dazu, dass Let It Be so klingt, wie es klingt im Original. Ja. Aber das habe ich auch.
Was ich auf jeden Fall noch gefeiert habe, war diese ganze Anthology-Geschichte da. Und da gab es ja einen Film.
Genau, so einen Fernsehmehrteiler, den habe ich auch gesehen.
Das habe ich auch, glaube ich, irgendwie zum 18. Geburtstag oder irgendwie so. Ich habe dieses Buch hier zu Hause noch liegen. Und ich habe diese drei Doppel-CD-Compilation, die auch in diesen Big Boxes sind. Ne? Und das ist auch echt schön. Also es ist echt sehr, sehr liebevoll gemacht. Und
da sind ja auch teilweise dann so andere alternative Takes und so drin, ne, die sind dann genau, später. Sind
ganz, ganz viele Outtakes und so Studio-Gelaber zwischendurch oder George Martin erzählt. Also vor allem auf dem ersten Teil gibt es halt viel so auch Geschichtliches, so was so nebenbei erzählt wird. Was dann so gegen Ende ein bisschen nervt, ist, wenn man so die ganzen bekannten Stücke irgendwie in der alternativen Version hört und es ist irgendwie so geil und es klingt noch gut und dann brechen sie irgendwann ab oder brechen so ein Gelächter aus oder es wird dann irgendwie so, ist dann mehr so Gehampel oder so. Was halt so Also das war schon cool, das habe ich sehr gefeiert. Wobei, so, sie haben dann so ein bisschen so das Cash-In dadurch gemacht, dass sie halt so künstlich zwei neue Singles veröffentlicht haben, so dieses Free as a Bird und Real Love. Also das war irgendwie, naja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen.
Das waren halt so Sachen, die sind damals also irgendwie auf dem, wie man auf Englisch sagt, on the cutting room floor gelandet. Also die sind halt irgendwie der Schere zum Opfer gefallen und wurden halt nicht für gut genug befunden, veröffentlicht zu werden. Und das war vielleicht auch zu Recht so.
Ja.
Nee, aber an diese Fernsehserie erinnere ich mich auch noch. Boah, wann war das, Mitte der 90er oder wann kam das raus, diese Anthology? Da wurden ja auch noch die damals noch drei lebenden Beatles, da hat ja George Harrison noch gelebt, sind dafür interviewt worden. Und ich erinnere mich, das lief im ZDF und mein Vater hat das alles auf Kassette aufgenommen, auf VHS. Und in der deutschen Version, die im ZDF lief, also könnte ich mir jetzt heute so nicht mehr angucken, waren die ja alle dann so drüber gesprochen, ne? Dass du dann die Originalstimmen gehört hast und dann kam dann so ein deutscher Aufsprecher dazu. Und ich weiß noch, dass für Ringo Starr war die deutsche Stimme, die dann drüber gesprochen hat, war dann Klaus-Theo Gärtner. Ja, das war jetzt nicht wirklich synchronisiert, ne? Das wäre ja pervers, aber
schöne Randnotiz.
Ja, das ist aber so, das habe ich in meinem Kopf. Oh, das ist doch Matula, die Stimme.
Ja, das war 1995.
Ja, okay. Ja, das war dann so gerade so, als ich dann, ja, 13, also ich finde es, ich kann so, manchmal verstehe ich nicht so richtig meine musikalische Biografie, wenn ich überlege, dass ich mit in der fünften Klasse erinnere ich mich, dass ich halt die frühen Beatles gehört habe. Ich habe in der siebten Klasse, ich würde sagen mit sieben, wobei ich habe mit sieben, glaube ich, tatsächlich angefangen, Gitarre zu lernen und dann habe lange nichts mehr gemacht. Dann habe ich in der siebten Klasse, da muss ich ja so 12 gewesen sein oder so, dann nochmal mit E-Gitarre angefangen und habe da auch, ich weiß noch, ich müsste eigentlich von I'm Looking Through You noch die Akkorde können, aber ich bin nicht viel weiter gekommen jemals. Und aber irgendwie, ich verstehe das halt nicht genau, weil ich da zwischenzeitlich gefühlt keinen Musikgeschmack hatte. Aber da sind, glaube ich, gar nicht so große Lücken, wie ich jetzt so im Nachhinein das Gefühl habe, dass da waren. Weil irgendwie so ab der 8. Klasse habe ich, also ich glaube, ich habe in der 9. Klasse mir das erste Album von den Eels gekauft und dann bin ich dann kurz danach dann auch da wieder auf die Beatles gekommen.
Aufwärts, ja. Ja, für mich ist das auch eine große Gleichzeitigkeit mit diesem Musikgeschmack so in den frühen oder Mitte der 90er Jahre. Ich habe da irgendwie das Gefühl, ich habe parallel Green Day, Beatles und irgendwie Thunderdome, Techno gehört.
Ja,
Technohead oder so. Das war also, ja auch 95, 96 oder so.
Was schwierig ist, ist, wenn du jetzt überlegst, in was für einer kurzen Zeitspanne, was für eine Entwicklung die Beatles da durchgemacht haben. Ne? Also wenn jetzt die
Und wie jung sie waren, als sie sich getrennt haben, ne, das ist ja auch sehr frustrierend. Die waren da ja, ich glaube, George ist ja der Jüngste, der war ja, da, glaube ich, gerade mal so Anfang 30, Ende 20 oder so.
Jünger als wir jetzt auf jeden Fall. McCartney ist jetzt, glaube ich, 76, das heißt, der war 50, die waren höchstens 30. Die waren alle höchstens 30.
Also, ja, George Harrison war 27.
Ja. Der ist 43. Der war noch keine 18. Ist er nicht noch abgeschoben worden aus Hamburg, weil er nicht volljährig war?
Da gibt es auch einen tollen Film über diese Hamburg-Zeit, über diese Geschichte mit Stuart Sutcliffe und so. Der ja vor einem Hirnschlag dann gestorben ist, oder?
Ja, oder hatte der nicht, oder irgendwie irgendwas, er hat also ist auf jeden Fall sehr früh, sehr jung verstorben, kurz nachdem er bei den Beatles weg war. Wie hieß denn nochmal seine Partnerin? Er hatte doch eine deutsche Freundin, oder nicht?
Astrid Kirchner oder so. Ja.
Der ist Kirchherr, ja, engaged Astrid Kirchherr. 61 gestorben, mit 22, Brain Hemorrhage, ja, Hirnblutung, ja. Ja, okay, der hat ein Studium angefangen und ja, war dann, glaube ich, mehr so in Richtung Kunst. Oh, ist in Schottland geboren. Interessant.
Aber apropos, also was ich wirklich spannend finde, so wenn man auch die Entwicklung sich anguckt, gerade bei George Harrison, wie der sich entwickelt hat. Weil wenn man sich, wenn man so über die Tracks hinweg geht, sieht man immer so, dass er so ein Stück hat, so. Auf dem ersten Album ist es Chains, dann beim zweiten Album ist es Don't Bother Me, glaube ich. Ja, genau. Und Devil in a Heart. Ah nee, das hat er nur gesungen, das ist nicht von ihm geschrieben. Aber der kommt immer so ein bisschen, der steht natürlich immer so in der zweiten Reihe.
Mhm.
Und dann triumphiert er irgendwann so auf mit diesen großartigen Balladen.
Ja, While My Guitar Gently Weeps ist für mich halt der
Inbegriff von. While My Guitar Gently Weeps.
Ja, oder If I Needed Someone ist auch von ihm, ne?
Ja.
Das
kann man so richtig verfolgen, so dass dann immer so ein Stück so raussticht, was nicht Lennon McCartney ist. Und dann irgendwann merkt man es halt so wirklich, dass es halt, dass er so einfach seine eigene Duftnote hinterlässt.
Ich war jetzt gerade eben überrascht, als ich, war das Rubber Soul oder war es Revolver, angeguckt habe und festgestellt habe, es gibt sogar einen Song, wo Ringo einen Songwriting-Credit hat. Ja, What Goes On hat Lennon McCartney und Richard Starkey als, das singt er ja auch, und dann hat er auch einen Songwriting-Credit drauf. Apropos Wahrnehmung, was für mich bis heute noch ein Rätsel ist, wie ist es denn dazu gekommen, dass die Beatles eine komplett andere Diskografie in den USA haben? Dass sie angefangen haben, schon von vornherein andere Sachen zusammen zu schnipseln. Und es hat dann so eine Weile gedauert, ich glaube bis zur Revolver, bis die dann angefangen haben, die Alben einfach so zu veröffentlichen, wie sie erschienen sind.
Ja, das finde ich auch jedes Mal krass. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass es so früh noch in der Popgeschichte war, dass es einfach noch nicht so was Vergleichbares gab wie eine Band, die so erfolgreich ist und dass man halt dann da versucht hat, irgendwie, also dass es dann auch nicht drum ging, dann das, die so werktreu abzubilden, sondern irgendwie noch mehr so rauszuschlagen, indem man sie halt so personalisiert für den bestimmten Markt zuschneidet und da irgendwie, also noch andere, dass es da noch ganz andere Wege gab, so, oder das noch nicht so zementiert war, wie man mit so Albenveröffentlichungen umgeht. Ich glaube auch, dass das mit der Status des Albums, wie halt mit diesem Single-Album-Ding, dass es auch damit zusammenhängt, dass man einfach dann bei einem Album jetzt nicht so sagt, so, das ist jetzt so die künstlerische Aussage, sondern es ist einfach eine Packung Lieder. Mhm. Und wir gucken halt mal, welche Lieder in den USA besser passen. Und dann packen wir sie so zusammen.
Da hat man das vielleicht auch noch viel mehr so wirklich wahrgenommen, wie ein, als dass ein Album einfach auch nur eine Form von einer Compilation ist, ne? Also, du kannst dir entweder die Lieder einzeln als Singles rausbringen oder man packt die alle zusammen auf eine Platte.
Wahrscheinlich die erfolgreichsten Singles oder so, oder die Lieder, die dann da mehr in den Charts angekommen sind, die wurden dann
oder auch die in der Ed Sullivan Show gespielt worden sind. Ich vermute mal, dass das da auch mit eine Rolle gespielt hat, ne? Weil das ja einfach die Massenwahrnehmung quasi mit beeinflusst hat. Also was ich mich manchmal frage ist, was hätte anders laufen müssen in der Geschichte, dass wir die Beatles vielleicht noch länger behalten hätten, also zumindest noch die 70er. Oder stell dir mal vor, die Beatles hätten noch die 80er mitgemacht, wie dann die Beatles in den 80ern geklungen hätten. Die hätten dann auch eine Snare mit Hall gehabt und so
Da gibt es ja ein schönes, so. Da gibt es eine schöne kurze Geschichte bei, hast du den Film Boyhood gesehen?
Ja.
Da macht der Vater doch für den Jungen so eine Compilation, so eine CD, die nennt er, glaube ich, Black Album.
Wo er Lennon und McCartney Solo-Sachen, Post-Beatles-Solo-Sachen zusammenmixt, als wäre es ein Beatles-Album oder so. Ne?
Genau, ja.
Stimmt.
Und das wurde, glaube ich, es gibt so verschiedene Blogs auch, bin ich neulich nochmal drüber gestolpert, also es gibt so einen Typen, der so quasi Lost Albums oder hypothetische Alben, die es nie gegeben hat, rekreiert. Und der stückelt da auch so aus den Soloalben von Lennon und McCartney und George Harrison so hypothetische 70er-Jahre-Beatles-Alben zusammen. Das ist ganz interessant.
Das könnte man, glaube ich, auch machen, weil ich habe jetzt gelesen, auch als ich mich mit Let It Be auseinandergesetzt habe, das ist auch so was, ich würde auch gerne mal, also Let It Be, glaube ich, noch am meisten sehen von den Filmen, gerne, also, weil ich habe versucht, Yellow Submarine zu gucken und habe gedacht, nee, dann müsste ich jetzt Drogen nehmen oder so, um das wirklich genießen zu können, weil der ist nämlich auf Amazon Prime, also für die, die es interessiert, ist in Amazon Prime enthalten, man kann sich den Film anschauen, wenn man denn möchte, aber es ist, finde ich, schon ein bisschen anstrengend, es erinnert mich so ein bisschen an Monty Python, der Animationsstil, Ja, aber da ist mir nämlich, da habe ich nämlich in dem Artikel gelesen, was sie bei den Aufnahmesessions für Get Back, was dann eben das Album Let It Be geworden ist, alles für Songs auch darüber, dass sie sich zerstritten haben, haben dann auch ist dann George Harrison nach Hause gefahren und hat dann einen Song aufgenommen, der dann später oder geschrieben, der dann später auf seinem wie heißt denn das nochmal, All Things Pass oder wie heißt das Album, das doppelt dreifach Album?
Ja. All Things Must Pass, ja. Dieses Triple-Album. Ja.
Genau, und auch McCartney und Lennon haben beide Songs geschrieben, die dann später Solo-Songs geworden sind. Und auch das wäre ja quasi ein verschollenes Beatles-Album quasi, weil das ja Sachen waren, die sie noch in den Beatles geschrieben haben. Mhm. Ja, und ich frage mich halt auch so, was wäre gewesen, wenn die Beatles nicht das Problem gehabt hätten, dass die tatsächlich einfach niedergeschrien worden sind auf ihren Konzerten, wenn die Beatles auch weiter eine Liveband geblieben wären. Da frage ich mich, warum die Stones das geschafft haben, weil die nie die Hysterie hatten wahrscheinlich, ne? Weil die und ja, weil die ja bis heute jetzt, dann spielen die einfach in einem Stadion und das geht. Aber die Beatles haben gleichzeitig halt so diese Explosion gehabt an Kreativität und auch an Studiotechnik. Wir nutzen aus, was irgendwie geht, mit Overdubs und mit Tape-Loops und ja, also was sie halt eben alles gemacht haben und Instrument, also du kannst ja jetzt nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die Beatles könnten jetzt, hätten sich jetzt nicht mit einer Sitar auf die Bühne stellen können, wenn da irgendwie ein paar tausend junge Menschen in Hochfrequenztönen so laut schreien, dass man nichts mehr hört. Das ist einfach unverständlich. Mhm. Also deswegen ist es einfach nur logisch, dass sie dann aufgehört haben zu touren, aber aber auch irgendwie schade.
Ne? Naja, ich finde, es ist halt irgendwie natürlich, so hat so zwei Seiten. Ne? Andererseits ist dadurch, dass sie halt einfach diese begrenzte Zeit hatten, ist einfach das Werk so, wie es ist, so abgeschlossen und perfekt. Und hatte nicht die, oder es kam nicht zu dem Moment, dass es dann irgendwie verwässert oder irgendwie ausläuft oder dann halt irgendwie so schlechter wird oder sie hatten halt nie die, es gab nie die Gefahr, dass sie irgendwie schlecht werden, so, weil sie einfach dann aufgehört haben, wo sie noch so in the prime of their lives waren.
Ja, genau, also die Beatles haben halt eben nicht das peinliche 80er-Jahre-Album, wobei, und da möchte ich mal kurz eine Lanze für brechen, ich finde, dass auch Bowie in den 80ern oder Dylan in den 80ern, Leonard Cohen in den 80ern, da gibt es ganz große Höhepunkte von Leuten, die es vorher gab. Nicht jeder, der früher Musik gemacht hat, ist automatisch in den 80ern scheiße geworden. Das ist irgendwie ein albernes Klischee.
Aber wie ist es bei dir? Hast du von Paul McCartney irgendwie viel gehört? Also das ist für mich irgendwie so, ich habe überhaupt keine...
Zu Paul McCartney, also Paul McCartney, wie fange ich das an? Paul McCartney hat mir als Paul McCartney zum ersten Mal, ist mir der ein Begriff gewesen, mit, das ist eher schlecht, frühe 90er Solo Paul McCartney, weil Hope of Deliverance war auf der Best of 93 drauf, was eine meiner ersten CDs war. Und da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so ganz die Connection hergestellt, dass das der gleiche ist, das ist einer von den Beatles. So, weil das halt so ein, ja, ich meine, ist jetzt nicht das...
So ein Schlager, ne?
Ja, und hast du denn eigentlich Paul McCartney schon live gesehen? Ja, ne, bestimmt.
Nee.
Echt nicht? Mhm. Dann habe ich dir ja was voraus, weil den habe ich mir tatsächlich 2009 in der Köln Arena angeguckt, hatte da aber, also ich würde jetzt mehr Geld ausgeben, um bessere Plätze zu haben, sage ich mal, weil wir haben da so weit weg gesessen, wie irgendwie ging und damit die Tickets halt eben damals nicht mehr als 100 Euro gekostet haben. Und dann so habe ich ihn halt eben mehr auf einer Leinwand gesehen, aber habe ihn schon live gehört und halt eben auch so, ja, und da habe ich halt auch zum ersten Mal mich mehr, also auch dafür geöffnet, mich mal mit der Wings-Diskografie auseinanderzusetzen oder zumindest mit Songs von Wings, weil da sind richtig gute Sachen dabei. Also gerade das Album Band on the Run, das die ja so ganz obskur da in Afrika aufgenommen haben. Ne? Dann aber auch, ich weiß gar nicht so genau, jetzt aber das aktuelle Solo-Album von McCartney habe ich mir auch zu Gemüte geführt, hat eine sehr lustige Single mit dem Titel For You. Aber der Refrain, wie er singt, klingt so, als würde er sich selbst zensieren und würde singen, I just wanna fuck you, I just want it for you, singt er aber. Ist ganz komisch, also das ist aber das Absicht, also das ist wirklich strange. Das heißt es Egypt Station? Ich glaube, das ist der Titel von dem Album.
Ja.
Nee, aber also Paul McCartney Solo ist sehr cool, also der spielt dann halt auch so der spielt das, was du erwartest, er spielt Hey Jude, er spielt Get Back, er spielt Yesterday, Er spielt ja Let It Be, und aber er spielt halt eben auch Live and Let Die, er spielt Band on the Run, Jet und irgendwie so, was halt so die Hits von den Wings sind. Und auch immer ein paar neue Sachen. Ich weiß nicht, was das damals war, aber wenn man das, man kriegt schon das, was man hören will. Ich weiß nicht genau, er müsste auch den einen oder anderen Song spielen, der früher von von Lennon gesungen worden ist, statt von ihm selbst. Er spielt natürlich überwiegend seine eigenen Songs. Ja. Also, ja.
Ich bin ja auch dagegen. Also Paul McCartney wird ja auch immer oft so gebasht, so, dass er so der Seichte wäre und nur so diese Obla-di-obla-da-Sachen gemacht hätte. Das stimmt ja eigentlich auch nicht.
Nee,
so,
das ist, also. ich finde das selber, das Obla-di-obla-da, das habe ich auch neulich als Scherz gelesen, von wegen, als das ist ja einer der Aufhänger, weswegen wir das jetzt quasi jetzt endlich mal die Beatles machen. Dass das Weiße Album gerade sein 50-jähriges Jubiläum feiert und neu aufgelegt worden ist mit einem neuen Stereo-Mix und diesen Escher-Demos als Bonusplatte oder Bonusplatten. Und da hat irgendwie auch den Scherz gemacht, hey, endlich kann man Obla-di, Obla-da in einer guten Abmischung hören.
Ja.
Das finde ich so, also ich muss schon sagen, also ich finde das jetzt sowas wie Obla-di, Obla-da auf dem Weißen Album, das fällt schon irgendwie so ein bisschen raus, weil das auch so ein komisches Reggae-Experiment ist, ne? Also das habe ich mir nie so richtig drüber nachgedacht. Aber das hat er ja dann später bei Live and Let Die ja nochmal gehabt, dass das diesen Mittelpart hat, der dann auch so Reggae-mäßig ist.
Ja, ist ja ein gutes Stichwort auch, das Weiße Album, weil da das tatsächlich auch so zu diesem Effekt, wie ich es als erstes gehört habe, mit diesem schlechten 1988er CD-Mix im Vergleich zu diesem jetzt von Giles Martin, vom Sohn von George Martin, geremixten Version, es klingt echt super. Also man kann es echt nicht anders sagen. Und ich habe sogar Lust, mir jetzt die Remastered-Version von Sgt. Pepper auch mal anzuhören.
Die haben sie komischerweise, läuft die auf Spotify zumindest unter Remixed. Ja, 2009, glaube ich. Das war, glaube ich, dann damals das
2017, also so zum 50-Jährigen, wo haben sie da auch noch mal sowas
gemacht. Ah ja, stimmt.
So ein Boxset. Das hat auch Giles Martin schon geremixed.
Ja.
Aber wir können ruhig noch mal von vorne anfangen. Ich habe auch tatsächlich, da müsste ich noch mal in meinem Plattenschrank auch gucken. Ich habe sogar auch mal, das war irgendwie auch zu einem Geburtstag, die Beatles live im Star Club auf zwei Schallplatten geschenkt bekommen.
Ach cool. Ist das eine offizielle Veröffentlichung oder ist das ein Bootleg?
Nee, das ist ein Bootleg. Und auch mit einer sehr schlechten Qualität. Am Anfang hört man so einen deutschen Ansager.
Jetzt sind die aus dem Fernsehen aufgenommen, so möglich, ne?
Die Beatles jetzt, und ich versuch's gerade zu finden auf Wikipedia. Das war so nachträglich quasi, ich meine, das habe ich nicht oft gehört. Ist auch, ach so, ich bin auf der George Harrison-Diskografie, deswegen ist das hier, sieht das ja alles so komisch aus. Aber wenn man das hört, dann, also das ist ein schönes Dokument, um halt nochmal sich dran zu erinnern, wie sie halt wirklich angefangen haben in diesen winzig kleinen Clubs, wo sie gespielt haben, wo sie jeden Abend so zwei oder drei Shows gegeben haben und sich echt den Arsch abgespielt haben, ne?
Ja, also da das finde ich halt so interessant. Wenn du das halt vergleichst, was eine Liveband, die Beatles halt eben in ihrem Urzustand mal waren. Aber ich glaube, das hängt ja auch, gibt ja auch einen direkten Zusammenhang, dass dann die Entwicklung zu der krassen Studioband, die sie gemacht haben, die haben sie ja vielleicht auch deswegen nur gemacht, weil sie aufgehört haben zu touren. Sonst hätten die ja nochmal sich auch noch viel mehr beschränkt in dem, wie sie Musik gemacht haben, wenn sie darüber immer daran hätten denken müssen, wie machen wir das denn auf der Bühne? Ja, ich habe auch was ich jetzt auch bei den Sachen von meinem Vater gefunden habe, ist halt auch so eine 7-Inch, die dann heißt The Beatles with Tony Sheridan. Das sind halt so Sachen, die in Deutschland noch aufgenommen haben. Mhm. Wo dann sowas wie My Bonnie und so drauf ist. Das ist, glaube ich, eine der ersten Aufnahmen, die Beatles überhaupt auf Platte gehabt haben.
Ach krass, ich guck gerade, also ich habe gerade hier die Tracklist vor mir, also 1962 live im Star Club, und da haben sie auch schon so Sachen wie Kansas City und so gespielt, was eigentlich erst viel später auf dem Album erschienen ist. Das haben sie veröffentlicht erst 1964. Das war so eine Reminiszenz an ihre, als ihre Hamburg, ja, auf Beatles for Sale, glaube ich, war das. Ja.
Ja, also die haben, das finde ich interessant, wenn man jetzt so sich die Tracklist anguckt von der Please Please Me ist, wie viel da tatsächlich halt noch Coverversionen sind. Ne? Das ist, glaube ich, mal locker, ja, circa die Hälfte, ne? Also zumindest sechs von 14 Stücken.
Das ist ja wie bei Bob Dylan, das Debütalbum. Das ist steckt ja auch voller Coverversionen.
Ja, das geht eigentlich noch weiter. Ich glaube, das wird wahrscheinlich von Album zu Album wird es ein bisschen weniger. Auf der With the Beatles sind es immerhin noch, na doch, auch sechs Stücke. Nee, fünf. Fünf Covers. Wollen wir mal kurz die Alben durchgehen und jeder sagt, was ihm von dem Album am liebsten ist? Oder ist das müßig? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Nee, vielleicht, also
ich glaube, das übrigt sich so ein bisschen, weil eigentlich
Also sagen wir so, das ist sehr unfair, glaube ich. Also die ich müsste jetzt grundsätzlich mal jetzt zum Beispiel die With the Beatles müsste ich mir, glaube ich, nochmal anhören, weil ich da am meisten Sachen habe, die ich gar nicht so richtig im Kopf habe. Weil ich habe so komischerweise gerade Please Mr. Postman im Kopf, weil mein Vater war Postbeamter, ja. Und deswegen habe ich diesem Song schon früh irgendwie was verbunden. Aber jetzt zum Beispiel die Rollover Beethoven-Version von Beatles ist mir gar nicht so ein Begriff, weil ich irgendwie komischerweise so mit 10, 11 die Version von ELO irgendwie viel mehr gehört habe und dann die im Kopf hatte, ganz komisch. Oder Money ist auch so für mich, ja, das ist lustig. Also könntest du denn zumindest so, wenn du könntest, also ich würde jetzt nicht sagen, ungerankt, könntest du deine liebsten Beatles-Songs nennen oder ist das gemein? Also jetzt insgesamt. Oder zumindest, wo du sagen würdest, das ist für mich, also aus dem und dem Grund, also jetzt ohne persönliche Präferenz zu sagen, sondern einfach, weil ich könnte das sagen, also ich könnte zumindest einen Song nennen, der für mich ein Peak Beatles darstellt, ein Stück weit. Und zwar wäre das A Day in the Life, weil das auch weil es eben, also zumindest was Lennon McCartney angeht, weil das halt auch ein richtiges Lennon McCartney Stück ist, das halt einen Lennon Part und einen McCartney Part hat, sowohl von den Vocals als auch von dem, wer was geschrieben hat, und da haben sie halt zwei Songs so ein bisschen ineinander gemasht. Das ist halt noch ein bisschen auch so ähnlich bei Mother Superior, Happiness is a Warm Gun. Das ist halt auch so zusammen gefrickelt aus verschiedenen Stücken und Songideen, aber das, da finde ich, ist halt Day in the Life oder ein bisschen mit auch dem Orchester eben, das ist, finde ich, macht da auch was mit aus, und der Schlussakkord, das ist so für mich schon, ja, also es ist natürlich jetzt ziemlich willkürlich so, aber ich finde, das ist, wenn ich jetzt sagen würde, hey, sag mir mal ein Stück von den Beatles, dann sag ich, was soll man sich anhören, um ein Gefühl für die Beatles zu haben? Das ist schwierig, weil da müsstest du eigentlich mindestens fünf Stücke sagen.
Ja, ja.
Das war über Pop 51, der erste Teil unserer Beatles-Folge. Nächste Woche folgt Fortsetzung und Abschluss. Am besten direkt abonnieren unter www.überpop.de. Dort findet ihr auch eine Spotify-Playlist, wo man viele Songs finden wird, die wir in dieser Folge erwähnen. Sowohl Beatles-Songs als auch Solo-Songs der Beatles danach und Cover-Songs von anderen Bands. Bis dann, tschüss!